Ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung nach einer chinesischen Suppe. Das werde ich auch nie vergessen, weil wenn die Suppe dann aus allen Körperöffnungen gleichzeitig wieder hinaus möchte, weiß man auch kurz nicht, wie tun.
Ja, und vor allem, wenn man allein zu Hause
ist. Ob man das überleben wird und so.
Scheiße, ganz scheußlich.
Ja, in diesem Podcast dürfen wir auch Scheiße sagen.
Hallo, ich bin Martina Marx.
Und ich bin Sonja Krause.
Wir sind die Gesundheitsredakteurinnen der Kleinen Zeitung.
Und ihr hört den Podcast Schamlos Gesund, in dem wir über die Dinge reden, über die sonst keiner spricht.
Sonja, ich habe eine Frage an dich. Und ich möchte, dass du wirklich ehrlich antwortest. Also, die Frage lautet: Warst du heute schon am Klo? Groß, nicht klein.
Das soll ich jetzt beantworten?
Ja, natürlich sollst du das beantworten.
Hier, vor all diesen Menschen?
Ja, vor allen Leuten. Genau darum geht es nämlich. Wir reden ständig über unseren Körper, vor allem über unsere Gesundheit, über Schlaf, über Mental Health. Aber wenn es darum geht, was hinten rauskommt, sind alle ganz schnell still.
Aber nicht hier. Weil wir sind der Podcast, in dem wir über Dinge reden, über die sonst keiner spricht. Wir sind Schamlos Gesund.
Und mein Name ist Martina Marx.
Und mein Name ist Sonja Krause. Wir beide sind die Gesundheitsredakteurinnen der Kleinen Zeitung. Und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Gesundheitspodcast.
Hallo.
Hallo.
Genau. Und wir reden heute über das, worüber wir sonst eher weniger reden. Oder zumindest nicht mit Leuten, die wir kaum kennen. Es geht darum, wie oft muss ich eigentlich aufs Klo gehen? Und wann ist es nicht mehr normal? Beziehungsweise was ist normal?
Und nachdem wir hier über alles reden, werde ich jetzt deine Frage beantworten. Ja, ich war heute schon am Klo. Einmal groß.
Ach, ich war auch einmal groß.
Ich hoffe, vor dem Podcast haben wir das schon erledigt.
Ja, haben wir erledigt. Wir sprechen über Durchfall, Verstopfung, Hausmittel, Mikrobiom und das alles fachlich fundiert, ohne medizinisches Blabla. Wir versuchen, medizinische Fachausdrücke gleich zu erklären, sodass alles immer einleuchtend und logisch ist. Ja, und dann, jetzt dreht sich mein iPad, würde ich sagen, können wir losstarten.
Ja, ich habe ja auch eine Frage für dich, Martina, nachdem du mich gleich am Anfang schon einmal so losgestellt hast. Hast du eigentlich schon einmal Dinge ausprobiert, die dir dabei geholfen haben, besser aufs Klo gehen zu können?
Ja. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn man wo was liest oder das verbreitet sich oder eine Freundin sagt, oh, das hat mir so toll geholfen. Ist aber schon ein bisschen her, ja. In der Oberstufe. Aha. Also das eine oder andere
ein, zwei Jahre war
ein,
das.
Zwei Jahre. Da gab es diesen Trend, kam mehr aus der Abnehmecke, aber auch Abnehmen bedingt ja eine gute Verdauung, dass man in der Früh auf nüchternem Magen Wasser mit Apfelessig trinkt.
Och.
Mittlerweile gibt es aber viele Studien und Untersuchungen, die sagen, dass es eher ein Blödsinn ist. Okay. Im Gegenteil, es kann sogar schaden, nämlich wenn man das auf Dauer macht, dem Zahnschmelz.
Aha.
Was per se ja auch nicht so gescheit ist. Und es ist vor allem wahnsinnig eklig.
Das kann ich mir vorstellen. Aber ich will dich jetzt nicht so alleine da stehen lassen. Was ich so als Tipp irgendwie nie vergessen kann zum Thema besser aufs Klo gehen können. Ich glaube, das ist etwas, das ich aus diesem Bestseller Da mit Charme habe. Das Buch war ja, ich glaube, ein ganzes Jahr lang auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und dort hat die Autorin, die Julia Enders, empfohlen, dass man, wenn man aufs Klo geht oder am Klo sitzt, seine Füße höher stellen sollte, weil das die Darmentleerung erleichtert. Und das ist kein Blödsinn, im Gegensatz zum Apfelessig in der Früh, sondern es hilft tatsächlich anatomisch, damit der Enddarm sich quasi besser entleeren kann. Mhm. Also hilft. Kann man mal ausprobieren.
Gut, werde ich machen. gut.
Ja, aber jetzt kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage, würde ich sagen, ja. Oder? Die ist nämlich, wie oft sollte ich eigentlich aufs Klo gehen? Und weißt du das eigentlich, Martina, was so als normal gilt?
Einmal am Tag, so in der Früh, nach dem Kaffee.
Hätte ich ursprünglich auch gesagt. Allerdings ist die Antwort jetzt nicht die eine Zahl, sondern wir haben es mit einer Spanne zu tun.
Das heißt, ist kompliziert.
Es ist kompliziert. Es ist gar nicht so kompliziert, aber es ist eben nicht diese eine Zahl an Stuhlgängen pro Tag, die normal ist, sondern es ist eine Spanne von, Achtung, dreimal pro Tag, was ja für manche wahrscheinlich relativ oft ist, bis zu dreimal pro Woche.
Das heißt, wenn ich jeden zweiten Tag nur aufs Klo gehe, ist es auch okay.
Ist auch okay, wenn du keine Beschwerden hast. Also wenn du jetzt nicht das Gefühl hast, dass du stark aufgebläht bist, wenn du nicht extrem mühevoll aufs Klo gehen musst, extrem stark pressen musst zum Beispiel, ist alles im grünen Bereich.
Okay, wir lernen also, nicht die Frequenz alleine ist entscheidend und quasi das Kriterium, sondern das Gesamtpaket.
Richtig. Ja, und was man vielleicht auch bedenken sollte, dass man sich jetzt nicht auch unbedingt mit anderen vergleicht. Also es ist ja jetzt jeder ein Individuum, Gott sei Dank. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, oh, die Martina, die geht zweimal am Tag aufs Klo, muss ich auch machen, weil das gehört sich so. Nein, ist natürlich total individuell unterschiedlich, was man gegessen hat. Auch so Sachen wie, wie geht's mir gerade, stehe ich unter Stress und so weiter.
Das ist wahrscheinlich auch für einige ganz beruhigend zu wissen, dass man sich eben nicht vergleichen soll und dass eigentlich jeder Stoffwechsel anders funktioniert.
Genau. Gilt wahrscheinlich nicht nur für den Stuhlgang, sondern auch für ganz viele andere Körperfunktionen. Ja, genau. Hör mal doch auf mit dem Vergleichen.
Ja. Gut.
Jetzt sind wir eh schon ein bisschen tiefer drinnen in der Materie. Und wir sind ja hier beim Podcast, wo wir über alles reden. Deshalb lass uns doch auch drüber reden, wie das, was da hinten aus uns rausplumpst, denn eigentlich aussehen sollte. Und du hast uns ja was ganz Wunderschönes mitgebracht. Alle, die uns jetzt im Video sehen, haben vielleicht schon dieses wunderschöne Plakat bemerkt, das hinter der Martina hängt.
Für alle, die es nicht im Video sehen, sondern anhören, ich werde zumindest den Link dazu in unsere Shownotes stellen, weil es einfach sensationell ist. Ja, genau. Das war der Lieblingsteil. Oder der Lieblingsfund, das ist der Lieblingsfund der Recherche zu diesem Podcast, ganz ehrlich. Es gibt ein Plakat mit dem sensationellen Titel Choose Your Poo.
Das ist Englisch.
Das ist Englisch. Also such dir deinen Stuhl aus, nicht den zum Sitzen, wohlgemerkt. Und der basiert auf etwas, das heißt die Bristol Stool Form Scale. Und das ist eine Liste sozusagen, die in 7 Typen eingeteilt ist. Und das reicht von Typ 1. Die heißen auf Englisch Rabbit Droppings. Also ich würde auf Steirisch sagen Hasenbänkerl. Wir können aber auch Hasenkügelchen sagen. Bis zu Typ 7, auf Englisch Gravy, Bratensaft. Weniger appetitlich.
Ja, Hasenkugel oder Bratensaft, das klingt jetzt für mich beides nicht so optimal.
Genau, das sind die beiden Enden der Skala. Wie so oft, die Mitte ist quasi das Beste. Und wir haben die Typen 3 und 4. Das sind Maiskolben und Würstel. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht erklären, wie das ausschaut. Die gelten als normal, die gelten als gesund und als Ausdruck quasi eines einigermaßen normalen Stoffwechsels, wo alles relativ okay ist.
Okay, das Aussehen ist das eine. Also wir wollen Maiskolben oder Würstel. Passt ja auch sehr gut zusammen. Was muss man denn noch wissen rund um seinen Stuhlgang? Was ist mit Duft zum Beispiel? Wie darf es riechen?
Gut, dass es nicht riecht, ist eher unwahrscheinlich. Also der Stuhl darf stinken. Hängt, wie wir alle wissen, immer ein bisschen davon ab, was man auch gegessen hat. Also da gibt es unterschiedliche, ich meine, wir reden jetzt zwar über den Stuhl, aber bei Maureen, wir kennen den Spargel, riecht auch etwas anders. Und grundsätzlich gilt, und ich fand das sehr nett, das habe ich auch in der Recherche gelesen, der Stuhl sollte aromatisch, aber nicht schlimm riechen.
Aromatisch, also okay. Hätte ich mir jetzt auch was anderes unter vorgestellt, aber gut. Ja, und dann fehlt uns eigentlich nur noch die Farbe. Gibt es ja auch unterschiedliche Farbtypen. Was ist gut, was ist schlecht?
Genau. Wenn wir es ganz kurz sagen, braun, alles gut, schwarzbraun, nicht so gut. Grün oder rot hängt wahrscheinlich damit zusammen, was man gegessen hat. Rote Beete, viel grünes Gemüse zum Beispiel. Auch gelb ist möglich. Eltern von kleinen Kindern wissen das. Bei den Babys ist das ganz normal zwischendurch. Aber bei Erwachsenen kann gelb einerseits auf Lebensmittel zurückzuführen sein. Andererseits aber, wenn der Stuhl zusätzlich auch noch schmierig, glänzend und stinkig ist, kann das auf einen Fettstuhl hinweisen. Und das gehört auf alle Fälle abgeklärt. Und dann gibt es auch noch, und das wusste ich auch nicht, einen weißen Stuhl.
Okay.
Und auch das gehört relativ rasch abgeklärt.
Ja, also das sind für mich jetzt zwei Sachen aufgepoppt. Einerseits schwarz-braun, was genau ist da falsch? Und weiß habe ich jetzt auch noch nie gehört. Weißt du, was da dahinter stecken kann?
Genau. Schwarz-braun könnte ein Hinweis sein auf Blut.
Ah.
Blut verfärbt sich ja, ist ja nicht immer rot, verfärbt sich ja, wenn es dann trocknet und älter ist. Das könnte ein Hinweis sein auf Blutungen im Magen-Darm-Trakt. Und das ist gut. Nie ein gutes Zeichen. Und weiß, da könnte es ein Problem geben mit der Galle, weil die Verdauungssäfte fehlen im Stuhl. Und das ist auch ein Indiz, wo man sagt, okay, eher gestern zum Arzt und nicht erst morgen.
Verstehe. Gut, bei weißem Stuhl würde ich mich auch schrecken, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, ab zum Arzt, hast du gesagt. Apropos Arzt, reden wir mal darüber, wenn es am Klo zu gut läuft.
Zu sehr flutscht.
Ja, genau. Sprechen wir über Durchfall. Ab wann gilt es denn eigentlich als Durchfall?
Ja, grundsätzlich ist einmal ganz zu Beginn, wenn man mal einen Tag oder zwei Tage einen Durchfall hat, dann ist das überhaupt nicht tragisch. Mhm. Und ein einzelner weicher Stuhlgang ist definitiv kein Durchfall.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt nur, weil ich am Abend vielleicht was Scharfes gegessen habe, einmal ein bisschen länger am Klo sitze, dann kein Grund zur Sorge.
Genau, kein Grund zur Sorge. Der Mediziner, die Medizinerin spricht vom Durchfall oder von Diarrhoe, dann, wenn drei oder mehr ungeformte bzw. flüssige Stühle pro Tag auftreten.
Okay.
Ich würde jetzt einmal sagen, auch wenn das über mehrere Tage anhält sowieso, dann sollte man sich das anschauen lassen.
Ja. Die Ursachen, ich meine, klassisch natürlich, es geht mal wieder der Magen-Darm-Virus um. In einem Newsroom wie unserem macht es dann ganz schnell die Runde. Ja. Andere Ursachen für Durchfall?
Ja, genau. Infektionen, du sagst das, ist definitiv Nummer eins auf der quasi ganz oben am Treppchen. Das kann viral oder bakteriell sein, der Norovirus, du hast den schon angesprochen. Der kann auch ganze Kreuzfahrtschiffe lahmlegen, extrem ansteckend, extrem schwer einzufangen und auch relativ hartnäckig. Adenoviren, eigentlich was man von grippalen Infekten, Erkältungsvirus also kennt, Nasen, genau. Hatte ich im vor Weihnachten das Vergnügen, kann auch Magen-Darm-Geschichten auslösen, Durchfall, geht dann meist recht schnell.
Schnell wieder vorbei, meinst du?
Schlagt sich recht schnell durch.
Ach so.
Ja.
Verstehe.
Jo.
Ja, und natürlich, ich meine, jetzt wenn man an den Sommer denkt, ist so die klassische Zeit für Magen-Darm-Infekte aufgrund von verdorbenen Lebensmitteln. Keine Ahnung, beim Grillen ist der Mayonnaise-Salat zu lange in der Sonne gestanden, zum Beispiel. Ich hatte mal eine Lebensmittelvergiftung nach einer chinesischen Suppe. Das werde ich auch nie vergessen, weil wenn die Suppe dann aus allen Körperöffnungen gleichzeitig wieder hinaus möchte, weiß man auch kurz nicht, wie tun.
Ja, und vor allem, wenn man allein zu Hause ist.
Ob man
ist.
Das überleben wird und so. Ja,
ganz scheußlich.
Ja, genau. Das Wort Scheiße, was denn das Wort ist? Ja, in diesem Podcast dürfen wir auch Scheiße sagen.
Das ist schön.
Wir sind ja schon groß.
Ja. Was natürlich auch oft mit Grummeln im Magen und im Darmtrakt einhergeht, ist Stress. Stress ist ein wahnsinnig großer Faktor, der sich wirklich, wie man sagt, auf den Magen oder auf die Verdauung schlagen kann. Prüfung, Vorstellungsgespräch, da gibt es bei jedem unterschiedlich, wie er darauf reagiert. Mm. Ja.
Genau. Man spricht ja auch von der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Das heißt, das ist so ein, ich habe mir das mal erklären lassen von einem Mediziner, sowas wie ein Daten-Highway zwischen Kopf und Darm. Also das heißt, da werden ständig Informationen ausgetauscht und es ist auch keine Einbahnstraße. Also es ist nicht nur so, dass quasi der Stress im Kopf sich auf unsere Verdauung schlägt und wir vielleicht, weil wir vor einer Podcastaufnahme ein bisschen aufgeregt sind, zwei oder dreimal aufs Klo müssen. Nein, es ist auch so, dass Dinge, die bei uns im Darm passieren, sich tatsächlich auch auf unsere Stimmung und auf unsere Psyche auswirken können. Also es kann sein, dass schlechte Laune im Bauch beginnt, tatsächlich. Und sich dann quasi fortpflanzt über so, also über die Nerven, aber auch über Hormone, also Botenstoffe, oder auch über unser Mikrobiom, das dann auch tatsächlich unsere Psyche oder unsere Stimmung beeinflussen kann.
Was auch noch eine Rolle spielt, zusätzlich zu Stress, Lebensmittelvergiftung und Co., sind Medikamente. Das wissen wir auch alle, wenn wir einen bakteriellen Infekt haben und Antibiotika verschrieben bekommen, die schlagen sich wirklich sehr, also die schlagen wirklich durch beim Darm. Die können auch quasi die Verdauung nicht nur kurzfristig, sondern auch ein bisschen längerfristig aus dem Lot bringen. Hinzu kommen noch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also zum Beispiel Laktose- oder Fructoseintoleranz, und dann kann es wirklich recht schnell flüssig werden.
Jupp, kann ich bestätigen. Auch ich vertrage keine Laktose.
Ja, aber es gibt dann auch quasi das Gegenteil. Die Verstopfung. Und ich versuche dieses Wort jetzt, den medizinischen Fachausdruck, richtig auszusprechen. Obstipation.
Wunderschön, danke, dass du das für mich gemacht hast. Genau, die Verstopfung ist so quasi eben das Gegenteil zum Durchfall. Ist auch etwas, über das nicht sehr gerne gesprochen wird, ist aber auch extrem häufig. Also ich habe das eben in meiner Recherche entdeckt, dass etwa jede und jeder Fünfte unter Verstopfung leidet. Und von Verstopfung, davon spricht man eben, wenn man weniger als 3 Stuhlgänge pro Woche hat. Und wenn das halt eben langfristig so ist, dann spricht man auch von einer chronischen Verstopfung. Mhm. Es ist jetzt aber so, dass es nicht unbedingt nur darum geht, ob man sehr wenig Stuhlgang hat, sondern also ist nicht nur die Frequenz entscheidend, sondern auch quasi die Begleitumstände. Also sehr harter Stuhl zum Beispiel, also auf deiner wunderschönen Skala wäre das dann wahrscheinlich Typ 1 bis 2, genau. Also die Hasenbeergaum.
Weintrauben.
Genau. Aber auch so Dinge wie, wenn man sehr stark pressen muss, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht richtig entleert ist, also wenn man so eine unvollständige Darmentleerung hat oder auch starke Schmerzen beim Stuhlgang hat, auch das sind Symptome einer Verstopfung.
Das heißt aber, eigentlich kann ich auch jeden Tag aufs Klo gehen und trotzdem verstopft sein.
Genau. Also es geht eben darum, wie sich quasi dieser Stuhlgang auch anfühlt. Mhm. Wenn man zum Beispiel jetzt 10 Minuten lang daran arbeiten muss, dass man seinen Stuhl los wird, dann kann es eben ein Problem sein und eben auf Verstopfung hindeuten.
Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, es ist irgendwie alles schambehaftet, aber wieso eigentlich? Wieso reden wir so selten über solche, oder so selten offen über solche Dinge?
Naja, ich glaube, das steckt schon im Titel unseres Podcasts. Also es geht um die Scham. Also wer will schon gern darüber reden, dass er Probleme mit einer der natürlichsten Sachen der Welt hat, nämlich damit aufs Klo zu gehen.
Ja.
Also ja, aber zum Glück sind wir ja da.
Genau, dafür sind wir jetzt da. Wenn wir nochmal kurz zur Verstopfung selbst zurückkommen, was kann da die Ursache sein? Wieso kann es mir so schwer fallen, aufs Klo zu gehen?
Ja, also der wichtigste Grund ist auch irgendwie logisch, ist natürlich das, was wir oben reinfüllen. Also unsere Ernährung muss ja unten auch wieder raus. Und da gibt es eben ein großes Problem oder einen großen Mangel, nämlich die Ballaststoffe. Also unsere Ernährung ist sehr arm an Ballaststoffen. Ich erkläre dann gleich, was das ist, bevor du mich fragst. Ich zähle nur mal auf. Also Ernährung, das eine, dann spielt auch damit, dass zu wenige trinken. Das ist vor allem bei älteren Leuten oft ein Problem oder auch bei anderen. Kann jeden treffen. Und Nummer 3 wäre noch der Bewegungsmangel, weil auch unser Darm möchte gern bewegt werden, wenn wir den ganzen Tag sitzen. Hallo, Bürojob, so wie wir einen haben. Dann fehlt auch dem Darm die Bewegung und dadurch kann es eben auch zu Verstopfung kommen.
Es gibt aber dieses, in Bezug auf die Bewegung, diesen hübschen Ausdruck des Fart Walks. Mhm. Also auf Deutsch würden wir sagen, der Verdauungsspaziergang. Das heißt, wenn man, man kann quasi seinem Darm helfen gegen die Trägheit oder für mehr Beweglichkeit, indem man nach dem Essen einfach ein paar Schritte tut und spazieren geht und sich ein bisschen bewegt, gerade wenn man so wie wir zwei ständig sitzen im Büro, wir sitzen jetzt auch, und es hilft einfach dabei, die Magenentleerung schneller in Gang zu setzen.
Und muss ich da sofort nach quasi Gabel hinlegen und sofort losmarschieren oder wie mache ich das am besten?
Also jetzt Gabel hinlegen und sofort losmarschieren, ganz so eng ist es nicht, aber man sagt schon, oder Studien zeigen auch, dass man eigentlich relativ rasch nach dem Essen mal sich bewegen sollte. Das muss auch nicht wahnsinnig weit sein. Es reichen schon 10 Minuten als quasi Daumen mal Pi, 1000 Schritte. Das ist wirklich nicht viel. Aber die 1000 Schritte zahlen dann auch auf die täglich getanen Schritte ein. Also grundsätzlich ist Bewegung nie schlecht.
Genau. Also einmal so quasi ums Haus gehen ist da schon fast ausreichend. Und wenn wir schon so offen und ehrlich sind, wo ich ja immer auch ein bisschen Troubles habe mit meiner Verdauung, ist ja in den ersten Tagen im Urlaub. Man nennt das ja auch gern das Heimscheißer-Problem, dass man in einer fremden Umgebung, fremde Nahrung, neue Umstände, dass man da auch manchmal Probleme hat, regelmäßig aufs Klo zu gehen.
Ich glaube, da bist du echt nicht allein. Also ich habe das auch manchmal. Aber was grundsätzlich auch eine große Rolle spielt bei Frauen, ist Hormone spielen auch eine Rolle. Mhm. Das heißt, die Konsistenz des Stuhles kann sich mit im Verlauf des Zyklus verändern.
Okay.
Tendenziell, wenn ich die Regelblutung habe, ist die Durchfallneigung ein bisschen höher.
Okay.
Geht vielleicht ein bisschen leichter, dann flutscht ein bisschen mehr, aber auch die Verstopfung kann dann, also das nimmt ein bisschen so, ist wellenartig, wie eben der weibliche Zyklus ist, passt sich das auch ein bisschen, passt sich da der Stoffwechsel auch ein bisschen an.
Mhm. Auch irgendwie logisch, ne? Hängt ja alles miteinander zusammen.
Ja, genau.
Ja. Genau, und was man jetzt im Sinne der Vorbeugung von Verstopfung auch nicht machen sollte, und das war jetzt für mich auch ein bisschen neu in der Vorbereitung, nämlich seinen Stuhlgang zu unterdrücken. Also wenn man jetzt regelmäßig irgendwie sich denkt, na, jetzt kann ich nicht aufs Klo gehen und jetzt warte ich noch 1, 2, 3 Stunden, wie auch immer, dann ist das auch etwas, was dem Darm falsche Botschaften sendet, weil wenn man das diesen Reflex oder dieses Bedürfnis regelmäßig unterdrückt, dann lernt der Darm irgendwie, dass er nicht gehört wird und hört dann auch auf, dieses Signal zu senden. Also man sollte dann, wenn der Darm ruft, sollte man auch auf ihn hören und aufs Klo gehen.
Also der Darm hat nicht nur Scham, er lernt auch dazu.
Genau.
Wobei, wie wir quasi unsere Verdauung unterstützen können, du hast das vorher schon angesprochen, es ist das Wort schon gefallen, die Ballaststoffe, das hören wir ständig, aber so richtig, ich muss danach öfters nachschauen, was genau eigentlich das jetzt wirklich ist. Was machen Ballaststoffe für den Darm so wichtig?
Ja, Ballaststoffe sind echte Wunderwutzis, wenn es um unseren Darm geht. Also was sind Ballaststoffe? Jetzt einmal ganz einfach erklärt, das sind Bestandteile unserer Ernährung, die wir eigentlich nicht verdauen können. Die sind vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln, also in Gemüse, Obst, auch in Vollkorn- und Getreideprodukten drinnen. Sie sind eben unverdaubare Nahrungsbestandteile, aber sie sind nicht umsonst, sondern sie füttern einerseits unsere kleinen Mitbewohner im Darm, die Bakterien, die in unserem Darm leben, das sogenannte Mikrobiom. Da kommen wir dann nachher noch ein bisschen genauer dazu, was das eigentlich ist. Und gleichzeitig fördern Ballaststoffe auch unseren Stuhlgang. Wie machen sie das? Also sie haben die Fähigkeit, dass sie Wasser anziehen. Wenn sie Wasser anziehen, quellen sie auf, machen dadurch mehr Masse im Darm. Und etwas, was größer ist, lässt sich auch leichter quasi transportieren.
Mhm.
Kann man sich das vorstellen?
Natürliches Abführmittel, also.
Genau, so könnte man eigentlich so sagen. Genau.
Und wenn ich jetzt sage, okay, Ballaststoffe sind gut für meinen Darm, wie oft? Oder wie viel davon sollte ich eigentlich essen?
Ja, also die Leitlinien sagen ungefähr 30 Gramm pro Tag. Wenn man jetzt überlegt, schaffe ich das, dann muss ich leider sagen, die allerwenigsten schaffen das. Also das zeigen eben so Befragungen oder eben Analysen, Ernährungsanalysen, dass es jetzt im deutschsprachigen Raum ungefähr 75% der Frauen und 68% der Männer essen zu wenig Ballaststoffe. Das heißt, man kann eigentlich guten Gewissens einfach mehr davon essen.
Das heißt, wovon müssen wir jetzt mehr essen, um das zu schaffen?
Genau, also erreichen. Die besten Quellen für Ballaststoffe sind Vollkornprodukte, also eben alles, was aus Vollkornmehl hergestellt wird. Hülsenfrüchte, was sind Hülsenfrüchte? Linsen, Bohnen, alle Arten von,
Gemüse.
Hilf mir, Kichererbsen,
ach so, ja.
Solche Dinge.
Und Käferbohnen zum Beispiel, wie in der Steiermark.
Käferbohnen. Genau. Und natürlich Gemüse. Gemüse ist auch sehr reich an Ballaststoffen. Sollte man auch eher zu Gemüse als zu Obst greifen, weil Obst ist eigentlich nichts anderes als Gemüse mit Zucker. Das heißt, wenn man sich fürs Gemüse entscheidet, spart man sich den Zucker.
Okay. Das heißt, im Zweifelsfall esse ich lieber Käferbohnen oder Brokkoli oder Linsen, die es ja in allen möglichen Farben gibt, als eine Banane.
Genau. Zumindest für die Ballaststoffbilanz ist das besser. Wenn es mit der Ernährung alleine nicht klappt oder wenn man nicht so viel davon essen möchte oder kann, dann gibt es auch Ballaststoffsupplemente. Also Supplemente sind Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das heißt, es sind so pulverförmige Medikamente unter Anführungszeichen oder halt Produkte, die man auch einnehmen kann. Und laut der aktuellen Leitlinie zur Behandlung von Verstopfung sind sie die erste Strategie, um chronische Verstopfung zu behandeln.
Okay.
Genau. Genau. Sind wir durch, oder?
Mit dem ersten Teil?
Mit dem ersten Teil sind wir durch. Es wird Zeit für unseren Hausmittel-Faktencheck. Genau. Wir wollen ja auch ganz praktische Tipps hier geben. Ja. Rund ums Thema Durchfall und Verstopfung gibt es ja auch ganz viele Hausmittel. Was fällt dir als erstes ein, wenn ich Hausmittel und Durchfall sage?
Cola und Soletti.
Sehr gut. Mhm. Du bist gut vorbereitet. Mhm. Nein, wir machen jetzt nämlich ein kleines Quiz. Ich habe ein paar Hausmittel mitgebracht.
Ja.
Und ich frage dich, ob du glaubst, dass das wirklich wirkt oder ob es sich dabei um einen Mythos handelt. Und der Klassiker, du hast es eh schon gesagt, ja. Cola und Soletti gegen Durchfall.
Das ist, glaube ich, ein Blödsinn, oder?
Das ist richtig. Das weißt du natürlich als Gesundheitsredakteurin. Cola mit Soletti ist ja sowas wie ein Lieblingsmythos, weil ich meine, Cola als Medizin, hallo, wer möchte das nicht? Aber es ist wieder mal so, dass es zu gut klingt, um wahr zu sein. Die klare Antwort ist nein. Cola ist eigentlich sogar kontraproduktiv, weil es viel Zucker und viel Koffein enthält und das kann die Darmbewegung sogar noch verstärken. Das heißt, es bringt gar nichts bei Durchfall.
Es macht sogar noch schlimmer.
Genau.
Und die Soletti?
Und die Soletti sind ein netter Snack, bringen auch ein bisschen was an Salz, aber was dabei halt völlig fehlt, ist einmal die Flüssigkeit, die man bei Durchfall unbedingt…
Das war eher trocken, ne?
Ja, genau. Gut. Und auch die Elektrolyte, die man bräuchte. Also Cola und Soletti kann man eigentlich vergessen.
Okay.
Nächstes Hausmittel, das ich mit habe, ist die Karottensuppe. Wirkt oder nicht?
Keine Ahnung, ehrlicherweise, noch nie gehört in diesem Zusammenhang.
Ich habe sogar schon gegessen bei meinem letzten Darmvirus und hat bei mir geholfen und auch die Wissenschaft bestätigt das sogar, dass Karottensuppe bei Durchfall wirkt. Das liegt nämlich daran, fand ich auch ganz interessant, die Karottensuppe enthält spezielle Zuckerstrukturen, die Darmschleimhaut sowas wie auskleiden und dazu führen, dass die Krankheitserreger sich nicht so gut am Darm anheften können. Und so wirkt die Karottensuppe wirklich ganz gut gegen Durchfall. Also kann man ruhig ausprobieren.
Ich habe was gelernt.
Dafür sind wir da. Okay, noch ein Hausmittel. Geschabter Apfel.
Yes, I know. Das wirkt. Das wirkt vor allem geschabter Apfel, wenn er wirklich stehen gelassen wird und braun wird. Das wirkt deswegen, weil da bildet sich dann ein Wirkstoff, der heißt Pektin. Ist auch ein Ballaststoff, allerdings löslich. Und dieses Pektin, das bindet Wasser und macht dadurch, das haben wir eh schon vorher auch gehört, bei den Abvermitteln und so, das macht den Stuhl fester. Und gehört in diese Kategorie mit Schonkost. Also wenn man Durchfall hat, soll man ja grundsätzlich keine frischen Sachen essen, keine rohen Obst und Gemüse, aber eben Apfel und zerdrückte Banane ist okay, in Kombi mit Reis, Zwieback, Toast, also alles, was das den Magen und das Verdauungssystem nicht so sehr belastet. Aber das Wichtigste, wenn man unter Durchfall leidet, ist trinken, 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 weil man einfach durch den Durchfall extrem viel Flüssigkeit verliert. Mhm. Und das Zweite sind Elektrolyte.
Mhm. Elektrolyte, was ist das?
Elektrolyte sind eigentlich Salz. Also unterschiedliche Salze, Natrium, Kalium, Chlorid. Die braucht der Körper für alles Mögliche. Mhm. Wir essen leider grundsätzlich viel zu viel davon, aber ganz ohne geht es auch nicht. Und gerade wenn man durch den Durchfall viel Substanz verliert, sind die Elektrolyte einfach wichtig, um quasi das System aufrechtzuerhalten. Nervensystem, Muskeln, Herzrhythmus. Und wenn wir eben gar nichts davon zu uns nehmen oder es ganz, ganz viel verlieren, dann kann es echt schnell gefährlich werden. Gerade für Leute, die vielleicht schon aus anderen Gründen angeschlagen sind.
Oder Babys.
Oder Babys, genau. Und die Lösung gibt es in der Apotheke, verschrieben aber vom Arzt bitte, also in Rücksprache mit dem Arzt, das sind Elektrolytlösungen. Das ist auch wirklich eine medizinische Standardtherapie. Wie gesagt, ich habe das vor Weihnachten auch bekommen. Sie schmecken fürchterlich. Also wirklich, egal ob man sie in Orangensaft, den Tee oder was auch immer mischt, sie schmecken fürchterlich. Was mir ein Arzt dabei gesagt hat, was wirklich hilft, ist, das zu kühlen im Kühlschrank. Mhm. Also das rührt man ja einmal in der Früh an, trinkt es dann über den Tag verteilt. Und wenn man es aber im Kühlschrank kühlt, dann, ich weiß nicht, welche Stoffe es sind, Bitterstoffe oder was auch immer, aber dann schmeckt es nicht ganz so schlimm.
Also Elektrolyte on the rocks quasi, würde ich empfehlen. Okay. Okay, gut, das heißt, den Durchfall haben wir jetzt durch. Jetzt gehen wir auf quasi auf das Gegenteil, nämlich die Verstopfung über. Auch da gibt es natürlich Hausmittel.
Genau. Und es gibt einen heimlichen Star, den wir vielleicht nicht so erwarten würden. Die Kiwi.
Die Kiwi?
Ja.
Was kann die Kiwi?
Die Kiwi, und das ist wirklich auch gut untersucht und in Studien belegt, eine bis zwei Kiwis pro Tag können wirklich den Stuhlgang erleichtern.
Mhm.
Spürbar. auch die Kiwis enthalten Ballaststoffe und regen deswegen Darmbewegung an. Und eben Studien zeigen, zwei Kiwis am Tag führen zu ein bis zwei Stuhlgängen mehr pro Woche.
Ja.
Es ist, und wenn wir uns jetzt erinnern, dreimal am Tag bis dreimal in der Woche. Das ist natürlich prozentuell doch ganz gute Steigerung.
Das heißt, Kiwis soll es eigentlich auf Rezept geben? Quasi?
Naja, sie stehen zumindest teilweise also in den medizinischen Leitlinien und zusätzlich eben mit, also das gilt eben für zwei Portionen faserreiches Obst sind empfohlen in den Leitlinien. So, und da sind eben Kiwis spielen da rein, da spielen Mangos rein, da spielen Pflaumen rein. Gerade bei uns ist es öfter, wird es öfters empfohlen von Ärzten auch die getrockneten Zwetschgen, das kann man auch regional, da gibt es auch regionale Anbieter. Und auch im Krankenhaus wird teilweise Patientinnen und Patienten bei Verstopfung Pflaumensaft angeboten. Jetzt bin ich von dem kein Fan, weil der schmeckt nicht so gut. Aber man hat auf alle Fälle Möglichkeiten zu variieren.
Du bist aber auch ein bisschen hacklig, gell? Elektrolyte schmecken nicht, Pflaumensaft schmeckt nicht. Okay. Aber das heißt, in der Leitlinie steht tatsächlich zwei Portionen Obst pro Tag.
Zwei Portionen faserreiches Obst.
Faserreiches Obst pro Tag, okay. Was ich ja auch oft höre, Flohsamen, Flohsamenschalen ist, glaube ich, der korrekte Begriff. Was können die?
Die können viel. Gelten eigentlich medizinisch als eine der sinnvollsten Optionen, wenn man unter Verstopfung leidet. Sie binden auch Wasser, das gleiche Konzept, das wir schon mehrmals jetzt gehört haben, vergrößern das Stuhlvolumen und machen den Stuhl weicher. Aber bei denen ist es noch wichtiger als grundsätzlich ausreichend trinken, weil sonst könnten sie das Problem noch verschlimmern.
Genau, also die brauchen,
noch schwieriger.
Brauchen Wasser zum Quellen.
Die brauchen Wasser zum Quellen, genau.
Okay. Samen, also Flohsamen haben wir jetzt besprochen, Leinsamen hört man ja auch oft.
Genau.
Wirken die ähnlich oder was machen die?
Die wirken ganz ähnlich, nicht ganz so stark wie die Flohsamen. Eher bei leichteren Verstopfungen, also das kann man vielleicht zu Hause mal ein, zwei Tage versuchen, wenn man nicht sofort zum Arzt gehen will, aber eben nicht zu lange alleine herumdoktern. Die sind aber dann, wenn es wirklich schon ernst ist, einfach nicht ausreichend. Aber ich tue sie jeden Tag in der Früh in meinen Joghurt mit frischen Früchten und auch, weil sie recht viel Eisen enthalten.
Vorbildlich. Ja, und während du dann in der Früh dein Müsli isst, dann trinke ich meinen Kaffee und für mich hat der auch oft eine sehr förderliche Wirkung in Bezug auf meine Verdauung.
Da bist du nicht alleine, wie ich auch bei meinem letzten langen Lauf am Sonntag erkennen musste und bei einer Tankstelle Zwischenstopp einlegen musste.
Shit happens.
Also eben nicht in dem Fall. Gott sei Dank. Aber die Sache mit dem Kaffee ist halt, wirkt bei manchen, wirkt aber nicht bei allen.
Okay.
Regt die Darmbewegung an, ist aber wirklich individuell und deswegen wird er auch nicht allen empfohlen. Also das muss man irgendwie selbst für sich herausfinden, ob es wirkt oder nicht. Das ist aber genauso, ich meine, auch das Koffein wirkt ja nicht bei allen. Also mein Papa kann um 10 am Abend noch einen schwarzen Kaffee trinken und kann nachher wie ein Baby schlafen.
Ja.
Das könnt ihr jetzt nicht unbedingt.
Ja, nicht. Okay. Eine Sache, die ich jetzt noch vom Hörensagen kenne, ist ein Glas warmes Wasser morgen. Ich meine, es ist auch nicht so appetitlich, aber wirkt es?
Ich meine, grundsätzlich nie schlecht, wenn man ein Glas Wasser in der Früh trinkt, nachdem man 12 Stunden oder 10 Stunden nichts getrunken hat. Aber die wissenschaftliche Evidenz in Bezug auf die Verdauung ist jetzt eher gering. Kann den Darm ein bisschen aufwecken. Funktioniert so wie der Kaffee bei manchen, bei anderen auch nicht.
Alles klar. Okay. Wenn man jetzt über das Thema Verstopfung redet, medizinisch gesehen gibt es da natürlich auch Abführmittel. Also jetzt in meiner Wahrnehmung, gesellschaftlich gesehen einen irgendwie sehr schlechten Ruf. Also da hat man so die Angst, dass man da vielleicht abhängig wird davon, dass man dann überhaupt nicht mehr quasi selbstständig aufs Klo gehen kann. Was hast du dazu gefunden in deiner Vorbereitung?
Ja, also das ist echt, grundsätzlich ist ein wichtiger Punkt und grundsätzlich kann man da wirklich Entwarnung geben und man muss wirklich keine Angst haben, wenn der Arzt oder die Ärztin ein Abführmittel verschreibt, weil es macht nicht abhängig. Punkt. Abführmittel machen das, was sie sollen, nämlich sie enthalten Stoffe, die der Körper nicht aufnehmen kann, die aber helfen, den Darm anzuregen und den Stuhl weicher zu machen. Und es wird nichts kaputt gemacht, es kommt eben zu keiner Abhängigkeit. Und bei einer chronischen Verstopfung, die einfach dauerhaft behandelt werden muss. Also wirklich über, was wir vorher besprochen haben, dass man wirklich jeden Tag einen schweren Stuhlgang hat und sich wirklich schwer tut, dann ist das einfach das Mittel der Wahl.
Genau. Okay, das heißt, da sollte man sich auf jeden Fall ärztlich natürlich Hilfe holen, nicht selbstständig da mit herumdoktoren, aber dann keine Angst davor.
Ja, genau.
Alles klar. Wieder mal ein Mythos.
Aufgeklärt.
Aufgeklärt, genau. Genau, jetzt haben wir viel über das, über die Frage gesprochen, was ist eigentlich normal, was ist nicht mehr normal. Aber es gibt ja auch Situationen, wo es dann nicht mehr um normal oder nicht normal geht, sondern wo es wirklich gefährlich werden kann. Und in der Medizin, da spricht man ja dabei von sogenannten Red Flags, also rote Flaggen, die quasi anzeigen, hoppala, da ist jetzt was im Busch und da braucht es auf jeden Fall. Also entweder ist es sogar ein Notfall oder es braucht auf jeden Fall sofort ärztliche Abklärung.
Genau, also die Red Flags oder die Warnzeichen, da gibt es einige. Ein paar haben wir schon erwähnt, wie wir die hübsche Choose Your Poo, das Poster durchgesprochen haben. Blut im Stuhl, egal ob hell oder dunkel, gehört immer abgeklärt. Oh. Weil es nie ein gutes Zeichen ist, kann unterschiedliche Ursachen haben, die wir jetzt gar nicht alle in den Raum stellen wollen, aber das gehört einfach abgeklärt. Verstopfung gemeinsam mit Gewichtsverlust oder Blut im Stuhl oder einer prinzipiell allgemeinen Abgeschlagenheit, Müdigkeit, sollte man auch abklären lassen. Was für mich ganz neu war in der Recherche, ist nächtlicher Stuhldrang. Mhm. Also noch nie passiert bei mir und wie auch so noch nie gehört. Das ist auch ein Warnzeichen. Mhm. Wenn der Darm offensichtlich in der Nacht das Zeichen gibt, ich brauche jetzt quasi das Klo, dann ist das definitiv ein ernstes Signal.
Okay.
Und starke bzw. rasch zunehmende Bauchschmerzen oder wenn man sich eigentlich normal ernährt, aber ständig ein Gewicht verliert, ist das auch eher ein Indiz, dass man den Arzt oder die Ärztin aufsuchen sollte. Und zusätzlich auch noch Zeichen von Austrocknung. Mhm. Und das ist vor allem, ich glaube, wir kennen das alle vom Skifahren zum Beispiel jetzt, passend in die Zeit, trockener Mund, wenn man ganz wenig Urindrang hat, und also quasi nicht klein aufs Klo muss, oder auch Schwindel, das sollte man auch abklären lassen.
Wieso vom Skifahren? Wieso vom Skifahren?
Skifahren, wenn es trocken ist.
Ach so, also die Lippen meinst du? Entschuldige. Ja, weil du so schnell fährst. aber es gibt auch den Darm betreffend richtige Notfälle, ne?
Alles, was über mehr einen längeren Zeitraum anhält, gehört abgeklärt. Also wenn ich über Wochen lang unter immer wieder Durchfall leide, dann sollte ich mir das anschauen lassen. Ja. Wenn ich 3 Wochen lang wirklich schwer aufs Klo gehen kann, sollte ich mir das anschauen lassen. Es ist halt ein schambehaftetes Thema, wo man sich irgendwie quält, damit zum Arzt zu gehen, aber man soll es auf alle Fälle tun.
Ja, genau. Und das Einzige, was ich jetzt noch da hinzufügen könnte, wäre eben so der akute Notfall, nämlich der Darmverschluss. Also das ist ja wirklich ein medizinischer Notfall, merkt man daran, dass der Bauch stark aufgebläht ist, dass man erbrechen muss, dass überhaupt kein Stuhl oder auch keine Winde abgehen. Das kann lebensgefährlich sein und deshalb bei solchen Symptomen, es sind auch starke Schmerzen natürlich dabei, sofort in die Notaufnahme fahren.
Rettung rufen.
Genau.
Genau. Aber wir wechseln die Perspektive. Wir reden jetzt nicht mehr über das, was rauskommt oder eventuell gerade nicht rauskommt.
Haben wir jetzt auch schon sehr viel darüber gesprochen.
Ja, genau. Wir reden über das, was drinnen lebt und quasi auch mit unserer Verdauung in Zusammenhang steht. Was genau. lebt denn in uns?
Was lebt in uns? Ja, sehr viel. Also wirklich, Billionen leben da in uns, in unserem Darm. Leben geschätzte 100 Billionen Mikroorganismen und sie machen unser sogenanntes Mikrobiom aus. Das Mikrobiom besteht aus mehreren hundert verschiedenen Bakterienarten, die da so in einem Ökosystem quasi in unserem Darm leben. Und wenn man die auf die Waage stellen würde, also wenn man unser Mikrobiom abwiegen würde, dann entspricht das ungefähr 1 bis 2 Kilogramm an Bakterien.
1 bis 2 Kilo.
Genau, die kannst du jetzt abziehen von deinem Körpergewicht.
Ah.
Aber es bist nicht du.
Also bin ich jetzt unter 60. Sehr cool.
Genau. Genau. Und die sind jetzt keine Schmarotzer, die jetzt da quasi bei uns mitnaschen, sondern die Bakterien sind extrem wichtig für uns, die arbeiten für uns, wir leben quasi in einer Symbiose mit denen. Sie finden quasi in unserem Darm ein schönes Zuhause, werden von uns gefüttert, hoffentlich mit sehr vielen Ballaststoffen, tun für uns dafür aber auch ganz viele Dinge. Also sie verdauen zum Beispiel eben unverdauliche Bestandteile unserer Ernährung, wie die Ballaststoffe. Sie beeinflussen unser Immunsystem, sie produzieren zum Beispiel Vitamine, sie regulieren auch Entzündungsprozesse im Körper. Also ohne unser Mikrobiom wären wir ziemlich am Arsch, könnte man sagen.
Auch passend für diesen Podcast. Aber genau. Es ist nicht bei allen von uns gleich, oder? Ist das Mikrobiom, setzt sich das bei dir gleich zusammen wie bei mir?
Also ganz grundsätzlich schon. Also es gibt 2 große Familien quasi oder Bakteriengruppen, die da in uns leben. Das sind die Bacteroides und die Firmicutes. Aber wie genau sich das Mikrobiom zusammensetzt, ist total individuell. Und man sagt sogar, es ist so einzigartig, dein Mikrobiom, mein Mikrobiom, wie ein Fingerabdruck.
Wie ein Krimi.
Genau. Genau, und da habe ich mal was Cooles gelernt von einer Grazer Mikrobiomforscherin, die mir erzählt hat, dass es sogar schon Versuche in der Gerichtsmedizin gibt, das tatsächlich wie einen Fingerabdruck in der Kriminalistik einzusetzen und sogenannte Mikrobiomprofile zu erstellen, um sagen zu können, ob ein Mensch in einem Raum war oder einen bestimmten Gegenstand eben berührt hat oder nicht. Das ist jetzt noch ein bisschen alles Zukunft.
Das ist aber das Hautmikrobiom und nicht das Darmmikrobiom wahrscheinlich.
Wer weiß. wahrscheinlich ist es das Hautmikrobiom, genau, weil unser ganzer Körper ist voll mit Mikrobiom. Genau, aber das ist noch Zukunftsmusik, aber ich fand das total spannend, dass man das quasi auch zur Identifikation benutzen kann.
Aber wir haben gesagt, das Mikrobiom lebt in uns.
Mhm.
Oder diese zig Millionen Bakterien und so weiter und Mikroorganismen, aber wie kommen die denn in uns rein?
Ja, das beginnt bei der Geburt. Also wir kommen quasi ganz rein auf die Welt und es entscheidet schon die Art der Geburt darüber, wie wir besiedelt werden. Also man hat gesehen, dass Babys, die vaginal auf die Welt kommen, ein anderes Mikrobiom haben, zumindest anfangs, als Babys, die zum Beispiel über einen Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Das liegt eben daran, dass Babys im Geburtskanal, also bei einer vaginalen Geburt, schon mit den Bakterien dort in Berührung kommen, während Kaiserschnittbabys eben als erstes von Hautbakterien quasi besiedelt werden. Also das ist der Start, das Startpaket, das man mitbekommt, ist ein bisschen ein anderes, könnte man sagen.
Und dann?
Und dann, also die entscheidende Phase sind eigentlich die ersten 2 bis 3 Lebensjahre. Da entwickelt sich das Mikrobiom im Darm. Das spielt zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle. Wird ein Baby gestillt, bekommt es Flaschennahrung, das hat einen Einfluss. Und dann ist es natürlich die Beikost. Also sobald Kinder bei dem normalen Familienessen mitessen, gleicht sich das kindliche Mikrobiom dann immer mehr dem des Erwachsenen an. Also das bildet sich dann aus und bleibt dann eigentlich auch das restliche Leben relativ stabil bis ins Alter. Außer es passiert etwas. Also es kann natürlich Krankheiten, Medikamente können das natürlich stark verändern. Und auch im Alter verändert sich das Mikrobiom. Also da gibt es dann auch so Alterungsprozesse wie im restlichen Körper, die dann auch das Mikrobiom noch einmal stark verändern können.
Was mir untergekommen ist, bei der Recherche auch, ist dieser Ausdruck oder quasi diese Redewendung ist es nicht, aber dieser Satz, dass das Mikrobiom oder diese Aussage, dass das Mikrobiom verarmt, was bedeutet das?
Ja, also eigentlich genau das, was es sagt, nämlich, dass es quasi ein weniger divers ist. Das heißt, es gibt weniger verschiedene Bakterienarten in unserem Darm. Das ist ein Prozess, den man jetzt vor allem bei uns in der westlichen Welt sieht. Eigentlich sagt man, ein gesundes Mikrobiom ist besonders vielfältig. Also es hat besonders viele verschiedene Arten und die leben in einer sehr guten, ausgeglichenen Diversität miteinander. Jetzt ist es aber so, dass wir in der westlichen Welt einfach durch die Art, vor allem durch die Art, wie wir uns ernähren, quasi unser Mikrobiom ein bisschen aushungern. Also das
heißt, hochverarbeitete Lebensmittel zum Beispiel.
Genau. Also das ist eines der Grundprobleme, dass wir zu viel Dinge essen, die schon nicht mehr so viel mit Grundnahrungsmitteln zu tun haben oder mit unverarbeiteter Nahrung einfach zu tun haben. Und es geht da eben wieder vor allem um dieses eine Schlagwort Ballaststoffe. Also gerade hochverarbeitete Lebensmittel, die haben, sind oft sehr leer. Also das sind viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe drinnen. Und so verhungert quasi ein Teil unseres Mikrobioms, weil die keine Nahrung bekommen. Und so verarmt es eben auch.
Ich glaube, einerseits habe ich da mal gehört, wir sollten eher die Sachen essen, die unsere Oma und Opas quasi noch als Lebensmittel erkennen
würden. Genau.
Und das andere gibt es ja das mit dem bunten Teller, dass man quasi so bunt wie möglich isst, um so viele unterschiedliche Dinge wie möglich zu sich zu nehmen.
Genau. Also quasi alles das, was gut für uns ist, also eben möglichst vielfältig, möglichst bunt, möglichst nicht immer das gleiche essen, ist auch so ein Ding, ist auch genauso gesund für die Bakterien in unserem Darm. Also die wollen es auch möglichst vielfältig und möglichst unverarbeitet. Und auch interessant, das hat man auch gesehen, dass Biogemüse, also biologisch angebautes Gemüse, selbst ein viel artenreicheres Mikrobiom mitbringt als Gemüse aus einer herkömmlichen Landwirtschaft. Also da kann man seinem Mikrobiom mit Biogemüse auch etwas Gutes tun.
Okay.
Ja.
Genau. Aber Ernährung ist ja nicht alles, oder? Also ich quasi, kann ich das auch in irgendeiner Art und anderen Art und Weise mein Mikrobiom fördern?
Ja, genau. Also wir haben jetzt, also ich habe schon oft das Wort natürlich oder unverarbeitet benutzt und das, dieser Kontakt zur Natur, das gilt ja auch für unser gesamtes Leben. Man redet da von dieser sogenannten Hygienehypothese. Das heißt, umgangssprachlich gesagt, wir wachsen ein bisschen zu sauber auf. Also wir haben zu wenig Kontakt mit Erde, mit Wald, Wiese und so weiter, Dreck, genau. Und das führt auch dazu, dass unser Mikrobiom an Diversität verliert. Also es ist schon gesund, auch mal eben im gesunden Dreck zu spielen, wie man das bei Kindern vor allem sagt, einfach mit unserer Umwelt in Kontakt zu kommen. Übertriebene Hygiene schadet auch unserem Mikrobiom.
Das heißt, du hast das vorher so nett beschrieben oder so treffend beschrieben, das Mikrobiom, egal wo in unserem Körper, aber besonders im Darm, ist quasi wie ein Ökosystem.
Genau.
Und beeinflusst sehr viel in unserem Körper. Was passiert jetzt, wenn unser Ökosystem, Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät?
Ja, dann spricht man in der Fachsprache von einer sogenannten Dysbiose. Das heißt, dass dann bestimmte Bakteriengruppen, die jetzt nicht so gesundheitsförderlich sind, überhand nehmen und jene, die besonders gesund für uns werden, quasi unterdrücken. Das kann sich dann eben in Verdauungsproblemen äußern, wie Durchfall, Verstopfung, man kennt auch das Reizdarmsyndrom oder auch chronische Entzündungen können durch so eine Dysbiose im Darm entstehen.
Wenn wir von Entzündungen reden oder Infekten, Antibiotika spielen ja auch eine große Rolle in Bezug auf das Gleichgewicht, oder?
Genau, also Antibiotika, da steckt es eh schon im Namen, wirken eben gegen Bakterien. Antibiotika können jetzt aber nicht unterscheiden, ob sie die krankmachenden Bakterien abtöten oder auch die, die eigentlich in uns leben sollen. Das heißt, natürlich leidet unser Mikrobiom unter einer Antibiotikaeinnahme. Was jetzt nicht heißt, dass man keine Antibiotika nehmen sollte, um Gottes Willen. Das ist eine der größten Errungenschaften in der Medizin. Wenn notwendig, dann natürlich. Und es ist auch so, dass nachdem man Antibiotika eingenommen hat, kann sich natürlich das Mikrobiom auch wieder regenerieren. Also das
Wie lange dauert die Reha-Phase dann
ungefähr? Es ist nicht ganz kurz, also es sind so etwa 2 bis 3 Monate, bis das Mikrobiom nach einer Antibiotika-Einnahme dann wieder so ausschaut wie davor.
Und da gibt es ja unterschiedlichste Präparate, die man in der Apotheke empfohlen bekommt. Probiotika ist da, glaube ich, das gängigste. Bringt mir das was?
Probiotika können bei der Antibiotikaeinnahme helfen, allerdings vor allem dann, wenn sie wirklich gleichzeitig damit begonnen wird mit der Antibiotikaeinnahme. Das heißt, sobald ich anfange, ein Antibiotikum zu nehmen, sollte ich auch beginnen, das Probiotikum zu nehmen. Da muss man allerdings auch wieder aufpassen, dass man dazwischen ein bisschen Abstand hält zwischen Antibiotikum und Probiotikum, weil sonst quasi neutralisiert sich das wieder. Aber dann kann es so ungefähr 50% das Risiko von Durchfall durch Antibiotika reduzieren. Okay. Also das kann man schon machen, sollte nur möglichst früh damit beginnen, damit es auch wirkt.
Du, und andere Medikamente, die den Darm beeinflussen, gibt es da was?
Ja, das ist extrem spannend, weil man natürlich als allererstes bei der Frage an Antibiotika denken würde, und wir haben jetzt auch lange darüber geredet, tatsächlich gibt es aber einen Wirkstoff, der noch einen größeren Einfluss hat auf unser Mikrobiom, ist ein kompliziertes Wort. Die sogenannten Protonenpumpenhemmer kann man aber recht leicht übersetzen mit Magenschutz. Das kennen, glaube ich, viele, nehmen auch viele ein. Und die haben tatsächlich laut Studie noch einen größeren Einfluss auf unser Mikrobiom als die Antibiotika.
Als die Antibiotika selbst?
Genau.
Also die uns schützen sollen, beeinflussen eigentlich mehr.
Genau. Ja. Genau. Also man kann es jetzt ein bisschen laienhaft erklärt so sagen, dieser Magenschutz hat ja die Aufgabe, die Säureentwicklung im Magen zu reduzieren. Und dadurch, dass diese Säure im Magen reduziert wird, kommen über die Ernährung sehr viel mehr Keime und schädliche Bakterien in unserem Darm an. Und das kann eben unser Mikrobiom stark stören. Und deshalb ist es schon ein Problem, dass es ja bei uns irgendwie ganz üblich ist, dass man, sobald man zum Beispiel ein Schmerzmittel einnimmt, dass man dann gleich einmal einen Magenschutz dazu bekommt. Und das sollte man schon stark überdenken, weil man sich, also zumindest seinem Darm, damit nichts Gutes tut.
Wenn ich entweder krank war oder einfach grundsätzlich in meinem Mikrobiom was Gutes tun kann, kann ich das pimpen?
Dein Mikrobiom pimpen?
Ja, kann ich mein Mikrobiom pimpen.
Das wäre natürlich super, wenn man das einfach so könnte, aber da muss man schon dazu wissen, dass das jetzt das Mikrobiom nichts ist, was man jetzt mit, ich weiß nicht, einer Woche Detox-Kur komplett umkrempeln kann, sondern das ist eben, ich habe sie vorher beschrieben, das beginnt bei der Geburt und baut sich über Jahre hinauf. Das heißt, das ist ein langfristiges Projekt und keine Kurzzeitkur. Also ganz wichtig, oder was du wirklich tun kannst für dein Mikrobiom, ist, dass du dich langfristig eben gesund ernährst, viele Ballaststoffe isst, viele pflanzliche Lebensmittel isst. Das kann deinem Mikrobiom helfen.
Okay.
Genau.
Alles klar. Dann kommen wir.
Genau, jetzt habe ich dich voll gelabert mit Mikrobiom-Fakten.
Ich würde es nicht labern nennen.
Jetzt würde ich aber schon gerne wissen, ob du auch zugehört hast. Und deshalb habe ich wieder mal ein kleines Quiz für dich dabei. Mikrobiom, Mythos oder Fakt? Ich sage dir einen Satz und eine Behauptung und du sagst mir, ob es Mythos oder Fakt ist.
Let's go.
Bist du bereit?
Yes, let's go.
Jeder Mensch hat dasselbe Mikrobiom.
Eher Mythos. Weil grundsätzlich ja, zwei Gruppen, glaube ich, waren es, die den Grundstock aufbauen, die bei allen gleich sind, aber die detaillierte Zusammensetzung ist bei jedem anders so individuell wie ein Fingerabdruck.
Richtig. Behauptung 2. Antibiotika können das Mikrobiom langfristig verändern.
Stimmt auch nicht ganz.
Richtig.
Aber also sie quasi reduzieren es etwas, zerstören es etwas, während man die Antibiotika nimmt. Und das dauert einige Monate, 2 bis 3 Monate, bis es wieder aufgebaut ist.
Gut aufgepasst. Behauptung 3. Probiotika sind immer sinnvoll.
Eher Mythos, weil sie nicht allen Personen helfen. Und was auch wichtig ist, steht zumindest so in den Leitlinien, man kann das 4 bis 6 Wochen testen. So merkt man dann keinen Unterschied, etwa bei chronischer Verstopfung. Kann man das Bein nicht ansprechen, einfach wieder absetzen.
Genau, so ist es. Sind keine Wundermittel.
Sind keine Wundermittel,
zusammenfassen. Ja, genau. Okay, die nächste Behauptung. Ballaststoffe sind Futter für unsere Darmbakterien.
Yes, Fakt. Richtig. Das ist ihr wichtigster Job.
Und eine letzte habe ich noch für dich. Detox-Kuren reinigen das Mikrobiom.
Nee, so ist nicht. Also Detox, du hast es eh gerade vorher sehr schön gesagt, das ist kein Kurzzeitprojekt, das ist ein quasi lebenslanges Füttern der guten Bakterien im Darm. Und was wirklich hilft, ist einfach
Langfristig gute Ernährung, gute Öle, mediterrane Ernährung, glaube ich, kommt dann immer recht nah an das heran.
Wirkt immer.
Wirkt immer. 3 Tage Selleriesaft, eher weniger.
Perfekt. Alle Punkte, oder?
gut. Wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die fast jeden von uns mal betreffen. Durchfall, Verstopfung und so weiter und so fort. Hausmittel können wir auch immer brauchen. Aber für uns sind Durchfall oder Verstopfung irgendwie hin und wieder ein Ärgernis. Es gibt aber Menschen, die das tagtäglich haben. Für sie ist das eine tagtägliche Qual. Sonja, du hast dich da ein bisschen genauer in diesem Thema schon genauer recherchiert.
Genau, du sprichst das große Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen an. Das ist jetzt ein kompliziertes Wort. Also es gibt da zwei Krankheitsbilder, über die ich schon oft geschrieben habe. Das ist Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das heißt, es sind eben chronische Darmerkrankungen, wo es immer wieder zu starken Entzündungen im Darm kommt und wo die Menschen wirklich ganz, ganz stark betroffen sind und sehr stark darunter leiden.
Das heißt, vereinfacht gesagt, kann man sagen, im Fall dieser zwei Erkrankungen greift das eigene Immunsystem den Darm an.
Genau.
Und das passiert meistens in Schüben. Das heißt, es ist dann akut, mal besser, mal schlechter. Mhm. Aber was sind denn so, ich meine, die gängigsten Symptome, ein paar können wir uns wahrscheinlich eh vorstellen.
Ja. Genau, also das sind Autoimmunerkrankungen, hast du schon richtig gesagt. Und ich kann das vielleicht am besten am Beispiel von einer Patientin erzählen, die ich schon lange kenne, die Evelyn, die schon seit mehr als 30 Jahren an Morbus Crohn leidet. Und sie hat mir das eben oft so eindrücklich geschildert. Also sie hat Durchfälle, Durchfallepisoden, wo sie bis zu 30 Mal am Tag aufs Klo musste, eben auch Durchfälle nachts, so wie wir das vorher gehört haben, immer ein Alarmsignal. Sie hatte blutige Stühle, schleimige Stühle, ganz starke Bauchschmerzen, hat auch leider auch starke Erschöpfung, weil musst dir vorstellen, du bist ja ständig ist eine Entzündung in dir drinnen und das macht natürlich, strengt den Körper sehr an und führt zu einer ganz schweren Müdigkeit. Du
die Nährstoffe auch nicht aufnehmen, die dich vielleicht fitter machen.
Auch das, genau. Und was für die Betroffenen ganz besonders belastend ist, auch im Alltag, ist dieser sogenannte imperative Stuhltrank.
Das habe ich definitiv noch nicht gehört, das Wort.
Das heißt, so viel wie, die können sich nicht überlegen, okay, kann ich jetzt gerade aufs Klo gehen oder muss ich noch 5 Minuten warten, weil ich gerade in einem Termin bin, sondern sie müssen aufs Klo und zwar sofort. Okay. Das heißt, bei der Evelyn ist zum Beispiel so, sie hat mir das so beschrieben, es ist ganz egal, wo sie hingeht an einem Tag, sie weiß immer ganz genau, wo es eine Toilette für sie gibt und wie der schnellste Weg zu dieser Toilette ist. Ich weiß noch, ich habe sie mal in einem Kaffeehaus getroffen und da hat sie mir gesagt, ja, ich hab schon geschaut, wo das Klo ist und wie ich dort am schnellsten hinkomme. Und das ist für sie halt Alltag. Sie hat auch immer Wechselkleidung dabei. Sie ist bei ihr auch so, wenn sie weiß, sie ist in einem Termin, wo sie eben nicht rausgehen kann, dann isst sie vorher einfach stundenlang nichts, um quasi nicht in die Situation zu kommen, dass sie da jetzt rauslaufen muss.
Das kann man sich echt gar nicht vorstellen.
Ich habe mal einen kleinen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, mit so einer Erkrankung zu leben. Ich durfte nämlich einmal bei einem Projekt mitmachen, wo ich quasi einen Tag lang in den Schuhen eines Betroffenen von so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gehen musste eher. Mhm. Also das hat so funktioniert, dass ich über eine App ständig Mitteilungen auf mein Handy bekommen habe, was gerade quasi in meinem Körper passiert und ich musste darauf reagieren. Ich habe auch Anrufe bekommen. Zum Beispiel hat mich mein Arzt angerufen und von mir eine Stuhlprobe für den nächsten Tag verlangt. Ich musste dann auch erzählen, wie denn mein Stuhl das letzte Mal ausgesehen hat. Genau, was jetzt, wenn man im Büro angerufen wird, ein bisschen ein merkwürdiges Gespräch war. Und mir ist es dann schon, ich glaube, 9 in der Früh das erste Mal passiert, dass ich mir in die Hosen gemacht hätte, wenn ich tatsächlich Betroffene gewesen wäre, weil ich hätte da 5 Minuten Zeit gehabt, um eine Toilette zu finden, war aber gerade in einer Pressekonferenz. Und wie du weißt, kann man dann nicht einfach so rauslaufen. Und da hätte ich mir um 9.30 Uhr in der Früh schon das erste Mal in die Hosen gemacht. Und das ging dann den ganzen Tag so weiter, eben mit starken Bauchschmerzen, auch mit diesem ständigen, okay, weißt du, wo die nächste Toilette ist? Und ich habe das dann bis 21.30 Uhr am Abend gemacht und war dann richtig froh, wie der Tag vorbei war. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das für Betroffene sein muss, wenn ein ganzer Tag quasi davon bestimmt ist, was passiert gerade in meinem Darm, wann muss ich das nächste Mal aufs Klo gehen und wo kann ich das machen?
Also das klingt schon allein die Schilderung von einem Tag klingt extrem belastend. Vor allem extrem belastende Krankheiten, die schambehaftet sind, weil übers Klo gehen spricht man ja nicht.
Genau so ist es. Genau, wir sprechen drüber, jetzt haben wir schon sehr lange drüber gesprochen.
Ziemlich lange.
Ich glaube, für heute reicht's.
Genau, wir kommen zum Schluss, aber wir testen jetzt ein letztes Mal, ob unsere Hörerinnen und Hörer auch aufgepasst haben. Und jetzt teste ich mal dich, Sonja. Geht los?
Ich bin bereit.
Passt. Frage 1. Was hilft bei Verstopfung besser? Müsli mit Flohsamen oder Karottensuppe mit Soletti?
Bei Verstopfung? Müsli mit Flohsamen, würde ich sagen.
Weil Flohsamen sind die besten natürlichen Helfer bei Verstopfung. Auch Karottensuppe ist super, aber bei Durchfall. Und wir haben schon gehört, Soletti eher mehr Mythos als Fakt.
Genau.
Frage 2. Was ist bei Durchfall sinnvoller? Cola mit Traubenzucker oder Elektrolytlösung?
Elektrolytlösung aus dem Kühlschrank, wie ich von dir gelernt habe.
Yes!
Cola kann den Durchfall ja sogar verschlimmern.
Ja. 2 von 2 Punkten. Frage 3. Was ist ein Darmsignal?
Das ist schön.
Was ist ein Warnsignal? 3 weiche Stühle am Tag oder nächtlicher Stuhldrang mit Blut?
Nächtlicher Stuhldrang mit Blut ist ja wohl das Warnsignal schlechthin.
Ja, absolut. Absolut. Und 3. Die Bonusfrage, 3 von 3, genau. Die Bonusfrage, Kiwi oder Banane bei Verstopfung?
Bei Verstopfung würde ich zu unserem Wundermittel Kiwi greifen.
Genau, Kiwi, ein Superstar quasi in Bezug auf Verstopfung. Die Banane ist eher bei Durchfall sinnvoll als Teil der Schonkost. Perfekte Punktezahl, aber Sonja?
Juhu.
Sensationell. Gut gemacht.
Bestanden. Bin ich jetzt Darmexpertin?
Das warst du vorher.
Ja, stimmt. Super. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel besprochen heute. Wo waren wir überall? Normale Klofrequenz bis hin zu den
Konsistenz.
Konsistenz, Geruch, Farbe.
Ja.
Bis hin, was gar nicht mehr witzig ist, zu den chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen.
Genau.
Genau.
Das Motto war ja schamlos gesund. In diesem Sinne sagen wir, wenn euch diese Folge gefallen hat, bitte, bitte, bitte lasst uns schamlos ein paar Bewertungssterne da.
Schamlos 5 Sterne.
Schamlos 5 Sterne, genau. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr einen Podcast über Klo gehen und Stuhldrang und wie oft es eigentlich normal hört, dann antwortet einfach, es ist wichtig.
Genau. Ja, bis zum nächsten Mal bei Schamlos Gesund. Happy Klogang.
Danke und bleibt gesund.